Ja, merkt euch diese Worte ruhig. Mutig komme ich vor den Thron. Das ist ein Geschenk, dass wir in Gnade vor Gott stehen dürfen. Denn es hat auch was mit unserer Predigt heute zu tun. Also Hinwendung zu Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Dinge sind echt gefährlich. Also jetzt nicht wegen Strahlung, darüber kann man auch noch diskutieren, keine Ahnung, da käme ich nicht aus, aber wegen Ablenkung. Nicht nur am Steuer, sondern auch sonst. Habt ihr das vielleicht auch schon mal gehabt? Also da redet ihr gerade mit jemandem und der hat nichts Wichtigeres zu tun, als irgendwie auf diesem Ding rumzutippeln, was zu schreiben und nachzuschauen. Ich weiß nicht, wie ihr euch vorkommt. Also ich komme mir jedes Mal irgendwie so ein bisschen veralbert vor. Ja, da nehme ich mir Zeit, will jemanden zuhören und kaum brummelt dieses Ding, zückt das und schaut das vor meinen Augen an, obwohl wir gerade ein ernsthaftes, tiefgehendes Gespräch führen. Also ich hoffe, euch ist das noch nie passiert, aber mir schon des Öfteren. Oder die andere Version ist, ich nehme mir Zeit und besuche jemanden. Ich klingel und sie freut sich sehr. Also es ist natürlich ein Beispiel nicht aus Königsbrunn. Freut sich sehr, man geht ins Wohnzimmer und der Fernseher läuft. Und er wird auch nicht ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ich kann mich dann nicht konzentrieren. Ja, also das ist dann schön, ich weiß danach alles mögliche über Delfine, Wale und Ähnliches. Aber dem Gespräch kann ich echt schwer folgen. Also falls ihr die Angewohnheit habt, dann war das ein unschlagbarer Tipp. Wenn ich komme, freue ich mich wirklich, wenn der Fernseher ausgemacht wird oder auch der Radio oder Ähnliches. Es geht mir um Aufmerksamkeit. Also habe ich Zeit für jemanden, der da ist? Oder das ist auch da eine Sache, wo ich mal aufpassen muss, wenn mich jemand anruft und ich freue mich ja über viele Anrufe, aber nicht über jeden. Und dann denkt man auch manchmal, oh, komm zum Punkt, was willst du? Und überlegt so, ob man nicht nebenbei mal nach den E-Mail gucken will. Ja, merkt der andere ja gar nicht, oder? Also ich finde, das ist echt eine Gefahr. Ich muss mich dann immer sagen, nein, ich habe Zeit für den, der anruft. Ich habe Zeit, weil ich will Beziehung pflegen. Und zum Beziehung pflegen gehört, dass ich aufmerksam bin, dass ich wirklich Zeit habe, dass ich mich auf eine Sache fokussiere. Also ich bin Mann, vielleicht schaffen Frauen auch zwei oder drei Sachen, aber ich schaffe eine Sache. Ich habe Zeit für eine Sache. Und ja, wir sind hochgradig auf Effizienz getrimmt und drum lenkt uns dieses Ding auch dauernd ab, weil wir denken, ich könnte ja schnell schauen und vielleicht antworte ich gleich, dann brauche ich später nicht machen. Und es muss ja. Das ist Quatsch. Also das ist wirklich eine riesen Gefahr, die wir da haben. Jede Sekunde bereit zu sein und meinen, wir müssten. Was macht Beziehung zu einer Beziehung? Also ich bin seit 18 Jahren verheiratet, bisschen mehr jetzt mittlerweile. Es läppert sich so mit der Zeit. Aber was macht es aus, dass es eine Beziehung ist und nicht, dass wir verheiratet sind? Also nicht nur, dass wir verheiratet sind. Das dauerhafte, bewusste, ja, ich will auch Zeit für meinen Ehepartner haben. Und ich weiß nicht, wer von euch schon verheiratet ist oder ist länger oder sonstweilig in einer Beziehung ist, der weiß, es braucht ein immerwährendes Ja und nicht nur ein einmaliges Ja, damit eine Beziehung wirklich eine Beziehung ist. Und man hat vielleicht auch mal eine Phase, wo eine Beziehung nicht so perfekte Beziehung ist, aber wenn man wieder sein Ja dazu findet, dann wird es wieder eine tiefere Beziehung. Und das brauchen wir alle immer wieder. So, jetzt hat mein Predigttitel Hinwendung zu Gott. Und ich weiß nicht, wir machen keine Ehetherapie, keine Sorge. Ich habe vor 2 Wochen über das Gebet gepredigt und die Grundlage zum Gebet rede ich eigentlich heute. Das ist dieses Bewusste, ich will Ja zu Gott sagen, aber nicht nur irgendwo einmal, sondern ich will immerwährend Ja zu Gott sagen, ganz bewusst immer wieder. Um beten zu können, muss ich mich Gott zuwenden. Ja, ich weiß, wir haben das Privileg, wir können es dauernd machen, wir können es nebenbei machen, wir können es beim Autofahren machen, wir können nebenbei sogar WhatsApp schreiben. Also irgendwelche Leute können das, ich nicht. Aber ist es gut? Ist es gut oder will ich mich bewusst auch Gott zuwenden? Beziehungspflege mit Gott, dem Vater im Himmel. Ein Ja einmal ist noch keine Beziehung, sondern ein Ja ist der Start für einen Weg. Und darum soll es heute gehen. Was hindert mich so ein bisschen oder wie bewusst will ich das leben? Und Christen benutzen bei diesem Hinwenden zu Gott auch das Wort Buße. Ich weiß nicht, ob ihr das gerne hört. Also wir denken ja eher an andere Dinge, wenn wir einen Bußbescheid kriegen oder irgendwie sowas vom Vater Staat, ist nicht gemeint. Also es geht nicht darum, dass ihr gleich irgendeine Strafe löhnen müsst oder mehr in die Kollekte werfen oder irgendwie. Wir freuen uns drüber, keine Sorge. Aber ihr müsst das nicht. Aber es geht darum, sich bewusst Gott wieder zuzuwenden. Und diese Woche ist auch der fast schon vergessene Buß- und Bettag. Nicht umsonst habe ich heute dieses Thema gewählt. Der ist am Mittwoch. Das ist auch ein Feiertag noch. Ihr habt nur leider nicht arbeitsfrei. Also gesetzlich gesehen, wenn ihr selber frei macht, ist das was anderes. Das dürft ihr natürlich. Aber der Buß- und Bettag wurde eingeführt, um uns selber nochmal bewusst zu machen, hey, es gehört immer wieder der Blick auf Gott, dieses Hinwenden auf Gott und bewusst ins Gebet gehen. Und wir vergessen ihn leider sehr. Ich gebe zu, mir geht es ganz genauso. Aber ich will ihn zumindest an diesem Sonntag wieder in unser Blickfeld rutschen. Noch dazu, wenn wir Abendmahl feiern, weil es ist einfach das Geschenk, dass unsere Hinwendung zu Gott nicht ohne Antwort bleibt. Das ist das gigantische Geschenk. So, und drum steigen wir heute ein in Apostelgeschichte 3. Ich könnte jetzt mal spontan fragen, die Checker unter uns, was steht da? Traut sich keiner was sagen, gell? Apostelgeschichte 2 kennt man immer noch ganz gut. Also die Apostelgeschichte geht ja generell darum, dass sie uns davon berichtet, was ist passiert, nachdem Jesus in den Himmel wieder bei Gott war, nachdem das mit der Kreuzigung rum war, nachdem klar war, er ist der lebendige Gott, berichtet uns die Apostelgeschichte über das, was die ersten Christen erlebt haben. Und Apostelgeschichte 2 ist ganz bekannt, da kommt das mit dem Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 3 geht's ab in den Alltag, würde ich sagen. Also da kommt was ganz Alltägliches, ganz alltäglich kann man drüber streiten. Wobei, ja schon, weil die Jünger, oder in dem Fall Petrus und Johannes, gehen in den Tempel beten. Sie gehen ganz bewusst in die Gegenwart Gottes und da können wir uns schon manchmal eine Scheibe abschneiden, weil sie tun das anscheinend täglich. Und zwar irgendwie mittags, nachmittags. So oft sehe ich selten Leute hier in der Gemeinde, die zum Beten kommen. Ich weiß, wir können es auch woanders tun. Aber das hat's wirklich in sich, dieser Text. Und wir schauen uns heute nur ganz, ganz wenige Verse daraus an, keine Angst. Darum will ich so ein bisschen erzählen, was da passiert ist. Also sie gehen in den Tempel und da passiert noch was Alltägliches. An diesem Tempel saß nämlich auch immer ein Bettler. Der wurde von seinen Freunden gebracht, früh morgens, und hat da gesessen und gehofft, dass er versorgt wird von denen, die zum Beten in den Tempel gehen. Kennen wir vielleicht, es gibt auch Leute, die Hoffnung haben und sich in Augsburg an Straßenecken setzen und sagen, bitte, bitte gebt mir ein bisschen was von dem, was ihr habt. Und dann passiert aber schon was Spannendes. Es war nämlich beides alltäglich. Dieser Bettler spricht Petrus und Johannes an und die zwei machen nicht das, was ich meistens mache, den Blick geradeaus richten und weitergehen. Ich weiß nicht, ob ihr besser seid wie ich, sondern sie wenden sich diesen Menschen zu und dann sagt er, kann ich ein bisschen Kleingeld haben? Und Petrus sagt, tut mir leid, Tasche leer, aber ich habe etwas anderes für dich. Ein spannender Teil, lest den später mal selber. Steh auf in Jesu Namen. Der Bettler war übrigens gelähmt, habe ich vergessen zu erwähnen. Ist so dieses kleine nette Detail, ja? Und er springt auf und rennt zusammen mit Petrus und Johannes in den Tempel. Das war also ein krasses Wunder, was da mal so nebenbei passiert ist. Und Petrus hat ganz klar gesagt, ich habe dir nichts zu geben, aber Gott hat dir was zu geben. So, also das ist die Vorgeschichte zu unserem Text, also zu den Versen. Also den einen Vers habe ich euch sogar mitgebracht, steh auf und geh im Namen von Jesus von Nazareth. Wie gesagt, und es klappt und er geht. Und dann ist klar, das war nicht Petrus. Vers 13, nein, es ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Dieners Jesus gezeigt hat. Sagen dann die Jünger, als alle im Tempel zusammenlaufen, weil der Kerl vor Freude rumschreit und sagt, hier, die waren's. Sie sagen ganz klar, nee, wir waren's nicht. Und dann fängt Petrus eine Predigt an und ein Stück dieser Predigt will ich mit euch heute anschauen. Und Petrus sagt ganz klar, obwohl in letzter Zeit einiges schief lief zwischen euch oder uns als Juden und diesem Gott, ist dieser Gott trotzdem da und er sorgt für euch. Und obwohl ihr dafür gesorgt habt, dass er selber in Jesus am Kreuz gelandet ist, steht er jetzt mit offenen Armen da und wünscht sich, dass ihr in seine Gegenwart tretet. Und dann sagt er aber einen harten Satz, könnten wir uns denken. Vers 19 und Vers 20. Und das ist die Grundlage für die Predigt heute. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Ich stutze an der Stelle, man denkt mir, Jesus war doch gerade schon da. Aber das Volk Israel muss es wirklich erst kapieren. Und wir merken ja, bis heute haben sie es immer noch nicht erkannt, dass Gott auch noch mal eins draufgesetzt hat auf diesen alten Bund, den er mit ihnen geschlossen hat und da eine ganz neue Dimension mit Jesus reingekommen ist. Aber das sind die Verse, die mir wichtig sind für heute. Und die Wahrheit, und zwar völlig, das könnte ich jetzt auch sagen, ohne Gott, ist, Beziehung ist nur möglich, wenn beide Seiten wollen. Also Petrus sagt zu den Leuten, kehrt ihr um zu Gott? Und sagt aber andersrum auch, und Gott wendet sich euch zu. Also Beziehung ist nur möglich und das kennt irgendwie jeder, der in der Beziehung steckt. Und dazu muss ich jetzt nicht die Ehe nehmen, dazu kann ich auch das Beispiel der Freundschaft nehmen. Wann funktioniert eine Freundschaft? Ganz einfach, wenn beide Seiten wollen. Also wenn beide Seiten Interesse daran haben. Und wann fängt es an, in der Freundschaft zu grieseln? Wenn der Erste überlegt, muss eigentlich ich dauernd anrufen? Der kann sich doch auch mal melden. Ja, also da muss noch lange gar nicht was da sein. Wenn der Erste denkt, dass was nicht passt, dann fängt es so an zu knirschen. Dann wäre es gut, dass man mal ein Gespräch führt und fragt, wie geht's denn dir eigentlich mit unserer Freundschaft, mit unserer Beziehung oder irgendwie sowas in die Richtung? Und natürlich kann ich noch davon reden, dass mein bester Freund, den habe ich vor 40 Jahren kennengelernt, ja, das reicht gerade so bei mir, 40 Jahren kennengelernt, wir haben auch seit 20 Jahren nicht mehr telefoniert. Wir haben uns auch nie gesehen. Ist das noch Freundschaft? Also ich wage es zu bezweifeln. Also nur, um sie extrem zu sehen. Also ihr merkt, zum Schluss liegt's an beiden. Und wenn ich dann überlege, was da kriseln könnte, was nicht passen könnte, dann finde ich manchmal auch nichts und muss mir eingestehen, nee, unsere Freundschaft passt und darf mich einfach freuen. Und manchmal finde ich was und sage mir, okay, dann lass uns da in Ruhe drüber reden. Was aber seltenst klappt, ist einfach weitermachen wie bisher. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn sich nichts ändert und die Probleme eher größer werden. Gilt für jede Art Beziehung, egal Freundschaft, Ehe, zwischenmenschliche Beziehungen oder auch unsere Beziehung mit Gott. Erkenntnis und Umkehr spielen eine sehr, sehr große Rolle in unserem Leben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr nach Stuttgart fahren wollt und aber falsch rum auf die Autobahn fahrt, dann könnt ihr auch einfach weiterfahren. Ihr werdet nach München kommen, danach kommt dann, ja, je nachdem wie ihr in München fahrt, wo ihr dann landet. Aber wenn ihr nicht irgendwann den Mut habt zu sagen, ich bin anscheinend falsch rum auf die Autobahn gefahren, also hoffentlich nicht auf der falschen Seite, aber nur falsch rum, dann werdet ihr es sehr, sehr, sehr lange brauchen, um in Stuttgart anzukommen. Also die Erde ist rund, ich weiß, man kann auch außen rum und so. Aber es dauert einfach echt ziemlich lang. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder eingestehen, wir brauchen Erkenntnis und wir brauchen aber dann auch die nötigen Schritte. Und nicht nur Erkenntnis, sondern wir müssen was tun. Und das gilt für Freundschaft und das gilt auch für unsere Beziehung mit Gott. Und das sagt Petrus, knallhart, so rum gehört's. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Hey, ihr habt was falsch gemacht. So wird das nichts, sagt er den Israeliten. Kehrt um und schlagt endlich die richtige Richtung ein oder die richtige Prioritätensetzung. Wenn ich wieder zum Anfang der Predigt zurückkomme, dann kann ich sagen, ich kann meine Beziehung mit Gott auch nebenbei leben, so halbherzig, auf Sparflamme, mit fast der richtigen Richtung, die Gott für mich vorgesehen hat. Ich weiß nicht, ob es gut ist auf Dauer. Ich weiß auch nicht, wo der Weg hinführt. Ich habe festgestellt, richtig funktionieren tut es nicht. Und drum weiß ich für mich, es ist wichtig, immer wieder zu sagen, ich will ganze Sache mit Gott machen. Ich will ihn auch nicht nur mit halber Aufmerksamkeit in meinen Alltag reinbringen, sondern mit voller Aufmerksamkeit. Ich will, natürlich müssen wir im Leben auch noch andere Dinge tun, ich weiß das. Aber ich will für ihn auch Zeiten haben, wo ich 100% Zeit für ihn habe und es nicht nur so nebenbei mache. Ich will das ganz bewusst. Und ich finde es spannend, weil Petrus sagt das zu Leuten, die sehr religiös waren. Er war nicht der Einzige, der jeden Tag in den Tempel gegangen ist aus Jerusalem. Für die war klar, religiöse Rituale gehören dazu. Aber selbst schon Jesus hat viele religiöse Rituale angeprangert. Die Pharisäer waren für ihn keine schlechten Menschen, sondern die haben vieles gut gemacht. Die haben Gott hochgehoben und trotzdem haben sie von Jesus ganz schön oft Schlechtes zu hören bekommen, weil er zu ihnen gesagt hat, es tut mir leid, ihr macht das mit der falschen Herzenshaltung. Ihr seid nicht ganz bei der Sache, ihr macht das irgendwie so, ja, ihr wollt's recht machen, aber irgendwie rennt ihr am Ziel vorbei. Und das möchte ich mir auch immer wieder sagen lassen, nicht nur von Jesus, sondern auch von Petrus. Ja, warum sitzt du heute Morgen hier, kann ich dich vielleicht ganz hart sagen. Aus Gewohnheit? Schön. Weil du halbwegs mit dem zurechtkommst, was ich sag? Auch nett. Ich hoffe, du sitzt hier, weil du dir wünschst, dass du wirklich Zeit für Gott hast. Und vielleicht merkst du auch, wie schwierig es ist, weil ich mal wieder zu viel Kreise drehe oder weiß ich was, oder dich irgendwas anders abgelenkt hat, dass dein Kopf und dein Herz eigentlich gar nicht ganz bei Gott ist, sondern noch irgendwie was anderes versucht, da drin Raum zu gewinnen. Weil du weißt, dass morgen ein echt blöder Tag sein wird oder gestern dieser Tag war, der dir alle Nerven geraubt hat. Ich weiß es nicht, wie du heute hier sitzt. Aber ich wünsche mir, dass du aus vollem Herzen hergekommen bist, nicht um mich zu hören, gute Musik oder irgendwelche anderen Dinge, sondern Gott zu begegnen. Das ist mein Wunsch. Oder wenn du am Stream sitzt, genauso, dass du Gott begegnen willst. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu. Wie ist das bei dir? Ich habe das mal als Frage mitgedacht und versuch mal zu schweigen, ist ja schwierig. Lebst du eine Beziehung mit Gott oder lebst du dein Leben und Gott als dein Freund soll schon irgendwie dabei sein, aber eigentlich steht er da hinten und sagt, hier, hallo, ich würde gerne in die andere Richtung weiter marschieren. Dieses kehrt um, was ich euch vorgelesen habe, übersetzt Luther mit tut Buße und bekehrt euch. Da haben wir dieses alte Wort Buße auch richtig in der Bibel stehen. Und ihr merkt, was es meint. Es geht eben nicht darum, eine Strafe zu zahlen, sondern um eine Änderung unseres Denkens und unserer Prioritäten. Dinge wieder anders zu machen. Bekehren, hin zu Gott. Ja, was ist eine Bekehrung? Eine Hinwendung zu Gott. Ich lasse Gott Gott sein, aber nicht nur irgendwo, sondern in meinem Leben. Das ist Bekehrung, nicht mehr und nicht weniger. Bewusst zu machen. Und dann braucht es eben diese Buße, eine Sinnesänderung, eine Umkehr. Weil, sorry, ich kann mich nicht in die eine Richtung wenden und sagen, das andere ist mir total wichtig. Ich muss mich von was anderem abwenden. Also ich kann schwer Dinge gleichzeitig tun. Wie gesagt, manche Menschen schaffen vielleicht noch manches so ein bisschen gleichzeitig zu machen, aber ich kann nicht sagen, ich möchte in die Richtung laufen, aber eigentlich die ganze Zeit in die Richtung laufen. Das passt nicht. Das geht nirgends im Leben. Ja, das eine machen und das andere lassen, das ist im Endeffekt Buße tun. Hinwendung zu Gott. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Unsere Gesellschaft suggeriert uns das. Wir müssten alles gleichzeitig tun können. Und wir dürfen auf keinen Fall was verpassen. Also unsere Jugend hat auf ihrer Freizeit ja auch dieses Thema, die Angst, etwas zu verpassen, behandelt. Ich finde das total spannend. Weil ich merke, das ist nicht nur ein Thema für die Jugend, sondern das passiert uns auch schon. Also zumindest meiner Generation schon so. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich schon festlegen will. Es könnte ja noch was Besseres kommen. Was will ich wirklich und wofür habe ich wirklich Zeit? Also das ist für mich eine der spannendsten Fragen. Und wenn ich sage, ja, Gott ist mir total wichtig, aber schlägt sich überhaupt nicht in deinem Leben nieder, dann frage ich mich schon, okay, Armin, ist er dir wirklich so wichtig, wie du theoretisch meinst? Ich bin da relativ hart zu mir und vielleicht auch jetzt ein bisschen hart zu euch. Mein bestes Beispiel, wenn ich jammer, dass hier unten sich irgendwie langsam mehr ablagert, ich weiß ganz genau, dass ich mehr Sport machen sollte. Die theoretische Erkenntnisse habe ich seit Jahren. Das andere redet man anders mal drüber. Aber ich weiß auch, ich brauche da nicht rumjammern. Also ich sage das auch jetzt nicht deswegen, sondern ich sage nur einfach als Beispiel. Weil wenn ich die theoretische Erkenntnis habe, das wird da unten rum noch nichts ändern. Also da muss ich da was ändern, was reinkommt, und da was ändern, was ich tue. Dann wird sich auch da was ändern, da bin ich mir relativ sicher. Und ganz ähnlich ist es bei Gott. wo in meinem Alltag darf er Platz haben, wenn er mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist? Oder wo hat dann dieses Ding irgendwie doch so eine hohe Faszination? Und dann gibt es ja so viele wichtige Sachen zu wissen und Verordnungen muss man jetzt ja auch noch lesen und weiß ich was alles, was einen davon ablenken kann. Oder dann gibt es ja auch noch anderes, was einfach so in den Alltag reinströmt, wie vor diesem Gottesdienst. Also ich freue mich immer, dass wir 20 Minuten vor diesem Gottesdienst als Mitarbeiter zusammen beten. Und dann gibt es trotzdem so Gottesdienste wie diesen, wo irgendwie alles andere kommt und nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen würden. Und ich acht vor, dastehe und mir denke, jetzt gehst du aber doch noch da rein, wo die anderen Gott sei Dank schon das Beten angefangen haben. Und ich ärgere mich, weil ich wünsche mir, dass ich wirklich Zeit für Gott habe und nicht mich um allen anderen Zeug zu kümmern. Ja, muss ich es machen oder liegt es an mir? Ich weiß es nicht. Kein Vorwurf an irgendjemanden, bitte nicht falsch verstehen. Es sitzen ja viele davon da, die da mitbeteiligt waren und mitgekämpft haben, wohlgemerkt, dass hier alles funktioniert, ihr am Stream zugucken könnt und ihr auch ordentlich was hören. Alles gute und wichtige Dinge, aber dürfen sie uns von Gott abhalten? Und so auch in deinem Alltag. Wenn ich Beziehung mit Gott leben will, dann muss ich es auch einfach tun. Mal knallhart gehabt. Nur wollen reicht nicht. Blödes Beispiel, oder nein, blöd, eigentlich sehr klares Beispiel. Ich kann heiraten, aber ich kann dann nicht mehr als Single weiterleben. Also das klappt nicht, wollen aber viele Leute machen heutzutage. Ja, die wollen die Vorteile von, ich lebe in einer festen Beziehung, aber eigentlich will ich auch alle anderen Vorteile. Sorry, tut mir leid, ich bin vielleicht altbacken, das klappt nicht. Das geht nicht. Und das müssen wir uns aber auch im Glauben klar machen. Ich kann nicht alles auf einmal. Wenn ich sage, ich möchte Gott in meinem Leben einen großen Raum einräumen, dann muss ich anderes lassen. Knallhart, Umkehr, Buße. Und im ersten Moment denkst du dir vielleicht, ich weiß gar nicht, was ich da lassen kann oder soll. Aber das Coole an Gott finde ich, er geht mit uns einen Weg. Der will uns ja nicht zerstören, der will uns auch nicht Schlechtes, aber er geht mit uns einen Weg und hilft uns zu sagen, okay, das lassen wir weg, damit machen wir weiter. Stück für Stück. Und ich kann euch von meinem Leben mit Gott, so grob 25 Jahre jetzt, wo ich das richtig bewusst tue, sagen, Gott hat bei manchen Stellen 15 Jahre gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es sinnvoller ist, das zu lassen und dafür anderes in meinem Leben zu tun. Also er ist geduldig, gnädig und hat echt einen langen Atem. Aber er wusste von Anfang an, dass Dinge nicht passen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht an vielen Stellen. Und wahrscheinlich gibt es jetzt noch Sachen, wo er immer noch an mir am Arbeiten ist und ich es immer noch nicht kapiert habe. Nichtsdestotrotz, ich habe es euch, glaube ich, eingehämmert. Kehr um, tu Buße an den Punkten, an denen was nicht passt. Das gilt im Zwischenmenschlichen und das gilt im Übernatürlichen, in der Beziehung mit Gott. Und dann gibt es eben diesen Zuspruch, ganz klar, dann wird die Zeit kommen, und ich füge mal ein, Vers 20 ist das, die ist schon da, in der Gott sich dir, euch freundlich zuwendet. Und der Petrus spricht das hier den Juden zu, Gott steht mit offenen Armen da. Und wer das nachlesen will, die beste Geschichte dazu ist einfach Lukas 15. Schlagt sie daheim auf, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich glaube, mit diesem Stichwort haben viele schon was im Kopf. Das ist so ein geniales Beispiel, wie jemand zuerst alles im Kopf hat, aber nicht den liebenden Vater, Gott. Aber Gott sagt, ich warte, ich habe Geduld. Ich gebe dir sogar was mit, dass du richtig auf die Schnauze fallen kannst, hätte ich mal so böse gesagt. Du darfst machen, was du willst, auch wenn ich weiß, dass es nicht gut für dich ist. Ich warte hier und ich stehe da. Und wo ein junger Mann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes umgekehrt ist und zurückgekommen ist zu Gott. Wenn wir uns einander zuwenden, also wenn wir uns Gott zuwenden, dann rutschen Dinge in mein Blickfeld und andere Dinge aus meinem Blickfeld. Und das klappt, wenn dann nichts dazwischen ist. Ich kann mit Menschen kommunizieren, mit euch hier kann ich kommunizieren. Gut, ihr am Stream seid jetzt eine technische Neuerung, aber mit euch kann ich kommunizieren, weil ihr euch aufgemacht habt. Weil zwischen uns nur eine kleine Menge Luft ist und Raum. Mit euch könnte ich nicht kommunizieren, wenn ihr noch draußen im Auto sitzen würdet. Würde nicht gehen. Da könnte ich und die Technik sich hier ein abmühen und ihr würdet irgendwie so ganz dumpfes Grummeln wahrnehmen, was aus diesem Raum kommt. Aber ihr würdet nicht wirklich verstehen, was ich sagen will. Also es darf auch nicht zu viel zwischen uns stehen. Das beste Beispiel ist für mich so eine fette Aquariumscheibe. In Augsburg dazu habt ihr, glaube ich, sowas nicht. Ich war immer nur nie da, meine Kinder schon viermal. Im Nürnberger Zoo kenne ich das. Die haben so ein richtig krasses Aquarium mit Seekuh dahinter und so. So eine fette Scheibe. Ich kann dieser Seekuh ganz nah sein, aber kommunizieren können wir nicht durch dieses fette Ding. Ja? Also wenn was zwischen mir und Gott steht, dann ist Kommunikation auch schwieriger. Wenn in einer Beziehung irgendwie was total dazwischen steht, das völlige Chaos, Müll oder weiß ich was, oder eben total unterschiedliche Ansichten, dann ist Kommunikation auch schwierig. Und bei Gott auch. Wenn Dinge dastehen, wir nennen sie Sünde im Sprachjargon der Christen, das Wort kennt ihr dann wieder alle, wenn das Sünde ist, Dinge, die zwischen mir und Gott stehen, ist die Kommunikation auch schwieriger. Da wird klar, okay, es passt nicht ganz. Ich will da vielleicht auch, weil jedes Mal, wenn ich zu Gott schaue, sehe ich auch wieder, dass das nicht passt, also schaue ich lieber nicht hin. Kommunikation schwieriger. Also von daher, damit Gott im Fokus sein kann, müssen wir auch immer wieder den Mut haben, aufzuräumen, auszumisten, Dinge zu lassen. Und das klingt anstrengend, aber jetzt möchte ich nochmal einen Vers aus diesem Kapitel 3 rausgreifen, aus der Predigt von Petrus, Vers 26. Gott hat Jesus seinen Diener zuerst zu euch geschickt, nachdem er ihn in diese Welt gesandt hatte und ihn beauftragt, euch zu segnen. Und spannend, er wird euch helfen, umzukehren und euer Leben zu ändern. Also ich muss das gar nicht allein machen. Und ich habe ja von mir schon erzählt und habe gesagt, da gab es Dinge, die habe ich die ersten 10 Jahre nicht erkannt und noch 5 Jahre gebraucht, um aufzuräumen. Ich muss das nicht allein machen. Gott hat mir geholfen. Und wir feiern gleich noch Abendmahl und ich möchte euch das wirklich mitgeben. Packt zusammen mit Jesus Dinge an, die nicht passen, wo ihr merkt, da passt was nicht. Wir dürfen jetzt schon vor Gottes Thron treten. Wir hatten am Freitag hier einen schönen Thron stehen. Ich wurde auch gefragt, ob wir ihn stehen lassen sollen. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hätten wir ihn doch stehen lassen sollen. Jetzt ist es zu spät. War schön aufgebaut. Aber wir dürfen zusammen in Gottes Gegenwart drehen. Vor seinen Thron, in den Festsaal Gottes. Und er will uns einladen und beschenken. Und das Abendmahl ist ein kleiner Hinweis darauf. Wir feiern zusammen und du wirst von Gott, es drückt dir zwar ein anderer Mensch in die Hand, aber du wirst von Gott beschenkt und eingeladen. Alles ist perfekt vorbereitet und du darfst einfach beschenkt werden. Ich finde das ein geniales Bild für Abendmahl feiern zusammen. Aber jetzt ist die spannende Frage, wohin geht dein Blick in diesem Moment, wenn du dir vorstellst, im Thronsaal Gottes zu stehen? Geht dein Blick auf Gott oder merkst du, oh, da passt was nicht, ich gehöre nicht hierher? Wenn du das Gefühl hast, nee, ich gehöre nicht hierher, dann ist das ein eindeutiges Indiz, dass da noch irgendwas ist, was geklärt gehört. Vielleicht gehört es nur ausgesprochen, weil das Problem ist nicht auf Gottes Seite. Der sagt, du gehörst hierher, ganz, ganz sicher. Du gehörst in meinen Thronsaal. Ich habe dich gut genug gemacht. Du musst nicht erst perfekt sein. Aber vielleicht lässt du die eine Sache lieber draußen. Und wenn du jetzt so einen Hinweis verspürst, halt, da ist was, was nicht hierhin gehört, dann ist das so ein Fingerzeig Gottes und manchmal ist es auch so ein Zaunfallschlag auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das aus meinem Leben, dass Gott manchmal Fingerzeige tut, die man ignorieren kann und manchmal aber so kräftig zuschlägt, dass man weiß, jetzt gilt's, was zu klären. Dann möchte ich dir Mut machen, tu es einfach. Tu es in der Stille vor Gott. Ich werde dir die jetzt gleich noch geben vorm Abendmahl. Aber wohin geht dein Blick in dem Moment, wenn was nicht passt? Und ich wünsche mir, dass er auf Gott geht und sich nicht von was anderem abhängen lässt. Wir brauchen das immer wieder zu merken, ich bin gut genug, auch wenn ich nicht perfekt bin. Ich möchte alles loslassen und auf Gott legen. Und die Bibel hat da ja einige Hinweise. Das sind mir die nicht so schönen Kapitel. Ich will euch die mal ganz kurz nur 2 Stellen vorlesen. Römer 1, Vers 29. Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Zählte Paulus mal so nebenbei auf und sagt, nee, so, sorry, lass das mal lieber beiseite. Oder an einer anderen Stelle in Galater 5 zählt er dann auf, sexuelle Unmoral, ein sittenloses und ausschweifendes Leben, Götzenanbetung und abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeiten und Spaltungen, Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. sind für uns einfach nur Hinweise. Das sind keine Sachen, wo Gott sagt, und nie, dann mag ich dich nicht, du bist nicht gut genug, sondern es sind Dinge, wo Gott sagt, lass sie lieber weg, wenn du in meine Nähe kommen willst. Es ist besser für dich, wenn du anders lebst. Und ich bitte dich, überprüf dich selber. Und ihr habt hoffentlich alle am Anfang einen Zettel und einen Stift gekriegt. Da könnt ihr jetzt aufschreiben, ich lese mir das dann daheim durch. Nein, Quatsch. Aber ich will euch einfach die Chance geben auch zu sagen, ich merke, da ist jetzt gerade was. Ihr müsst das nicht machen. Aber ich habe da einen Aktenvernichter hingestellt und an der Tür einen Aktenvernichter hingestellt. Und ihr habt jetzt dann die Zeit. Es gibt wieder die Fragen, wir kommen dann Richtung Abendmahl. Und ihr könnt diese ganze Zeit einfach gerne auch nutzen, um zu sagen, ich will da jetzt bewusst was aufschreiben. Für Gott. Und ich will das auch ganz bewusst, bevor wir Abendmahl feiern, da hinten reinstecken. Ihr kennt die Aktenvernichter ziemlich mittig reinstecken, weil links und rechts gehen die Dinger nicht automatisch an. Reinstecken und dann weiß ich, es ist weg und ich kann unbeschwert vor Gottes Thron treten. Das ist einfach eine Chance. Wie gesagt, ihr dürft sie gerne nutzen. Ich vernichte die Krümel auch hinterher nochmal ordentlich, damit keiner sie zusammenpuzzeln kann. Ihr braucht keine Angst haben. Ich will das gar nicht wissen, was ihr draufschreibt. Es ist einfach eine Chance, Dinge abzugeben, ganz bewusst. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, manchmal merkt man, es hilft mir nicht, einen Zettel irgendwo reinzustecken. Dann gibt es auch die Möglichkeit, einfach ein Seelsorgegespräch zu führen. In unserem Gemeindebrief stehen Ansprechpartner mit Telefonnummern. Ihr dürft gerne auf mich, einen der anderen Hauptamtlichen zugehen. Und wir treffen uns mal und reden und beten da in Ruhe und sprechen Dinge vor Gott aus, damit sie weg sind. Ich finde das ein gigantisches Geschenk, dass wir Buße tun dürfen, dass uns Gott nie zwingt, aber sich immer freut, wenn wir Dinge, wo wir wissen, das passt nicht, immer wieder vor ihn legen und sagen, Jesus, hilf mir, das zu lassen. Ich will unbeschwert vor dich kommen. Kehrt um und wendet euch Gott zu. Das ist das, was ich mitgeben will. Dazu nötig ist eine klare Entscheidung, eine Beziehung überhaupt zu wollen. Den Mut, das wegzulassen, was die Beziehung verhindert, gilt bei Gott und bei allen anderen auch. Und den Blick immer wieder ganz Gott hinzuwenden und ihm deine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich wünsche mir, dass du es zumindest jetzt gleich schaffst, beim Abendmahl. Da geht es nicht darum, was ich sage, geht es nicht darum, wer dir das Brot wie austeilt oder irgendwie sowas, sondern da geht es darum, dass du vor Gott sein darfst. Und das ist ein geniales Geschenk. Genieße es einfach. Richte dein Herz und deinen Verstand auf Gott und komm in seine Gegenwart, in den Thronsaal. Er wartet auf dich. Amen.